Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Lottas Fortschritte sind Wunderkerzen. Bei Tageslicht sind sie fast unsichtbar. Doch bei Nacht glitzern sie wie Sterne, die vom Himmel gefallen sind. Man muss im Dunkeln stehen, um zu sehen, wie schön sie sind. Mal so poetisch, mal mit viel Humor, durchaus auch schwarzem Humor, schreibt Sandra Roth über das Leben mit ihrer Familie und ihrer Tochter Lotta, die mit einem schweren Handicap auf die Welt gekommen ist, einer Vena-Galeni-Malformation. Eine Art Strudel Blut, der nicht, wie er es sollte, ins Gehirn fließt, sondern daran vorbei. Was das für Lotta selbst und für ihre Eltern und ihren etwas älteren Bruder Ben bedeutet, das entpuppt sich erst nach und nach. Lotta ist fast blind, kann nicht laufen, nicht kauen, sie hat Epilepsie. Sie wird in 2 Jahren 7-mal am Kopf operiert. Lotta kann lächeln, hat wunderbare Grübchen und bekommt immer den letzten Schokopudding. All das und noch viel mehr schreibt Lottas Mutter Sandra Roth über Lotta in ihrem Buch Lotta Wundertüte – Unser Leben mit Bobbycar und Rollstuhl. So witzig es geschrieben ist, Sandra Roth will ihr Buch auch verstanden wissen als Beitrag in den Debatten um Pränataldiagnostik und Inklusion. Ich freue mich, dass Sandra Roth sich heute Zeit genommen hat, um uns von ihrem Leben mit Lotta und Ben und Harry und sich selbst zu erzählen. Herzlich willkommen, Sandra Roth. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon, Angela Kruppen. Sandra Roth guckt schon von hinten.
Ich winkse.
Genau. Auf den Fragebogen, der steht am Anfang. Der Gast stellt sich selber vor. Den Namen kennen wir schon. Bitte, Alter.
Hallo, ich werde jetzt 37 am Freitag.
Oh, Beruf?
Ich bin Journalistin und Autorin.
Altertümliches, großes Wort, trotzdem Berufung.
Oh je.
Ich weiß.
Da muss ich lang drüber nachdenken. Mensch sein.
Von meiner Mutter habe ich?
Das Aussehen. Ich sehe aus wie sie, als sie jünger war. Und ich hoffe, die Wärme.
Ohne meinen Vater?
Wäre ich nicht hier.
Bis zur Schule lag mein Bullabü in?
Stockheim und dann später in Alfter.
Dass ich trotz Umzug schon wieder in Bullabü gewohnt habe, lag dann daran, dass...
Naja, wir haben ein kleines Bullabü in der Stadt gefunden.
Nein, der Umzug als Kind. Das war dann Alfter, ne?
Ja, das war dann Alfter, später.
Woran lag das, dass das schon wieder Bullabü war?
Das war auch ein, ich sage auch mal, ein kleines Dorf, eine Straße, wo in jedem Haus, glaube ich, Kinder wohnten. Also ich erinnere mich nicht an Menschen ohne Kinder. Vielleicht kommen sie in meiner Erinnerung auch nicht vor. Als Kind sieht man ja nur die anderen Kinder. Ein Spielplatz und ein verwildertes Grundstück mit Pflaumenbäumen, Pflaumen, die man super werfen konnte. Die anderen sollten die essen, aber ich habe die lieber geworfen.
Dass meine Kinder heute in Köln in Bullabü leben, war mir wichtig, weil?
Ich wollte einen Platz, wo Kinder auf der Straße spielen können, wo man seine Kinder noch rausschicken kann und wo was stattfindet, was nicht verabredet ist. Wo nicht Mütter hinter jedem Busch hocken und sagen, gib dem Kevin sofort die Schaukel zurück, die Schaufel.
Wo
Kinder einfach nochmal eine Bande gründen können und nochmal in den Busch verschwinden können. Das fand ich schön und das geht auch nur, weil es eine Nachbarschaft ist, wo alle mit drauf gucken.
Dass ich mit 11 den Bibliothekarinnen helfen durfte, war für mich
die größte Ehre meines Lebens.
Wenn ich als Kind las, war das?
Eine wunderbare Flucht, eine Welt, eine andere Welt, die sich mir auftat, ist heute noch so.
Selber so schreiben zu können wie Astrid Lindgren war mein Traum bis?
Ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, träume ich davon heute noch. Das war eine der Helden meiner Kindheit und das schüttelt man nicht einfach so ab.
Nach der Schule gründete ich eine Firma damit.
Warum nicht? Wie haben Sie gemacht?
Texterin in einer Werbeagentur bin ich geworden, weil?
Ich gedacht habe, dass ich diese Firma irgendwie professioneller leiten muss und dafür wollte ich mal lernen, wie man schreibt, um zu verkaufen.
Journalistin wollte ich werden, um
Geschichten zu erzählen.
Dass ich ein Stipendium in New York bekam, war?
Das war nicht New York, es war in USA.
Oh, Washington oder USA?
Nicht. Ja, New York, als hätte ich von geträumt. Ja, das war ein Glücksfall. Nicht nur, weil es mir Spaß gemacht hat, ich habe da die Liebe meines Lebens getroffen.
In einem Kindergarten der Upper Class konnte ich studieren, wie es ist, wenn Eltern
Wert darauf legen, dass ihre Kinder Japanisch sprechen und Geige lernen.
Von heute aus betrachte ich diese Eltern mit
Verständnis.
Als ich mit meinem heutigen Mann Harry in New York auf einer Parkbank saß und wir von einer Familie, zuerst ein Junge, dann ein Mädchen, träumten, war die Welt für mich
völlig in Ordnung. Mein größtes Problem war, dass mein Mann offensichtlich noch ein drittes geplant hatte.
Dieser Traum ist heute
mehr als erfüllt. Wir haben zwei Kinder und die sind beide wunderbar, jedes auf seine Art.
Unsere Tochter Lotta ist eine Wundertüte, weil
man nie weiß, was drin ist, genau wie bei Ben.
Dass ich Lotta auch bekommen hätte, wenn mir in einem ganz frühen Schwangerschaftsstadium die Ärzte von Lottas Schwerstbehinderung erzählt hätten, hoffe ich zwar, glaube ich aber nicht, weil
ich nicht weiß, wie ich reagiert hätte. Ich kannte keine behinderten Menschen. 90% der Menschen, die so eine frühe Diagnose bekommen, entscheiden sich für eine Abtreibung. Woher weiß ich denn, dass ich nicht einer der 90% wäre und nicht einer der 10? Ich weiß es nicht.
Wenn Menschen mich heute fragen, ob das denn nötig gewesen sei, Lotta zu bekommen, sage ich.
Ja.
Lotta hatte so lange nur eine Entwicklungsverzögerung bis.
Ja, das sagen manche Menschen heute noch. Aber jetzt sagen wir das Wort behindert.
Das B-Wort musste so lange das B-Wort sein, bis.
Bis ich mich getraut habe, das auszusprechen und bis ich sagen konnte, ja, meine Tochter ist schwer mehrfach behindert. Gibt Schlimmeres.
Ich sage, meine Tochter ist behindert seit?
Seit ich mal im Schwimmbad angerufen habe und gefragt habe, ob ich wollte mich nach dem therapeutischen Schwimmen erkundigen. Haben wir nicht. Da habe ich gesagt, naja, aber im Internet steht, dass sie für Kinder mit Entwicklungszögerung und Beeinträchtigung, dass sie da auch integrative Kurse, sie meinen die Behinderten. Und seitdem sage ich behindert.
Über unser Leben mit Lotta zu schreiben, ehrlich darüber zu schreiben, bedeutet?
Dass man auch dahin gucken muss, wo es weh tut.
In der Debatte um Pränataldiagnostik wünsche ich mir,
dass wir mehr darüber erfahren, wie das ist, mit behinderten Kindern zu leben. Wir treffen da Entscheidungen, ohne zu wissen, wie denn die Alternative aussehe.
In der Debatte um Inklusion wünsche ich mir.
Genau das Gleiche, dass wir einfach mal erzählen, wie es ist, wie es gehen kann. Meine Tochter geht in einen normalen Kindergarten. Wie ist denn das?
Wenn mein Leben eine Sitcom wäre, würden die Menschen um mich herum
mehr lachen. Wir hätten Applaus vom Band. Ich höre den auch manchmal, nur die anderen nicht.
Ohne Humor
geht's nicht.
Mehr zu all diesen Themen jetzt in dieser Sendung Menschen. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist die Journalistin Sandra Roth. Die hat ein Buch geschrieben über ihr Familienleben. Lotta Wundertüte heißt es. Lotta ist ihre Tochter und Ben ihr Sohn. Die Idee zum Buch ist entstanden nach einem Artikel, den sie Sandra Roth über ihr Leben mit Lotta im Zeitmagazin veröffentlicht haben. Mhm. Warum wollten sie über ihr Leben mit Lotta schreiben?
Na, da gibt es mehrere Geschichten, die man dazu erzählen kann. Es gibt immer viele Gründe. Aber ein Grund war, dass wenn ich an der Fußgängerampel stehe, und ich warte, dass rot wird, dass grün wird. Und ich stehe da mit meiner Tochter und neben mir steht jemand. Wir warten zusammen. Dann guckt er rüber und dann weiß ich, der sieht was anderes. Ich sehe halt meine Tochter und ich sehe einen Grund, stolz zu sein. Und der sieht meine Tochter und sieht einen Grund, Mitleid zu haben mit mir oder mit dem Kind. Und ich wollte den einfach mal mitnehmen. Ich wollte den durch meine Augen gucken lassen auf mein Kind. Im Grunde mache ich nur das, was viele Mütter machen. Guck mal, wie toll mein Kind ist. Mhm. Natürlich hoffentlich, ohne das Schönreden. Also ohne das, was natürlich alle machen, was auch okay ist, was auch hilft beim Muttersein. Aber natürlich auch als Journalistin zu sagen, okay, geh auch dahin, wo es nicht schön ist, wo du selber Zweifel hattest, wo grau ist und nicht schwarz oder weiß.
Es ist ja nicht leicht, über das eigene Leben zu schreiben. Mhm. Und aus dem ein Artikel ist nochmal was anderes als ein Buch.
Und schon bei einem Artikel habe ich lange gezögert.
Denn das heißt ja zwangsläufig, auch über die anderen Menschen im eigenen Leben zu schreiben. Über sich selbst, das Wort Ich in den Mund zu nehmen, das zu veröffentlichen, ist nochmal eins. Aber die anderen alle, war das ein Konflikt für Sie?
Weil ich meine Kinder nicht fragen kann. Ne?
Genau. War das ein Konflikt?
Ja, klar. Ich habe da lange drüber nachgedacht, wie ich das machen soll. Wie ich diese Geschichten, die mir passiert sind, erzählen kann, ohne dass ich jetzt zum Beispiel meine Nachbarin bloßstelle, bloß weil die mal blöd reagiert hat am Anfang. Und ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich alle, die beruflich mit uns zu tun haben, also die Ärzte oder die Physiotherapeuten, die habe ich mit Klarnamen genannt sozusagen und habe die um Autorisierung gebeten, wie man das heutzutage macht als Journalist. Das heißt, die haben ihre Zitate gelesen und mit mir darüber verhandelt, ob die das so gesagt haben. Das war dann manchmal auch kontrovers, ne, weil das natürlich Sachen sind, wo ein Arzt sagt, aber das hätte ich Ihnen doch nie zugemutet. Und man dann sagen muss, naja, denken Sie mal, Sie haben wie viel 100 Patienten und dann komme ich und Sie haben nur 5 Minuten für mich. Ne? Ist ja auch verständlich. Dann sagt er, ja stimmt, ich habe es aber nicht böse gemeint. Dann habe ich gesagt, darum geht es jetzt nicht. Ne? So, und die Menschen in meinem privaten Umfeld, das heißt meine Nachbarin oder meine beste Freundin, denen habe ich einen Mantel übergestülpt, um sie ein bisschen zu schützen. Also ich habe ihnen neue Namen verpasst und neue Haarfarben, damit sie sich nicht, damit sich keiner bloßgestellt fühlt. Ich finde nicht, dass sie es verdient haben, an den Pranger gestellt zu werden, auch wenn die Geschichten manchmal ein bisschen böse sind.
Schon, ja. Kommen wir gleich zu. auch das nett. Sind so Typen geschaffen. Sie haben so Typen geschaffen, also dass es nicht eine Person ist, sondern sie haben 10 Leute, die ähnlich reagieren, zu einem Typen zusammengefasst. Mhm.
Ja, ja, klar.
Was wollten Sie denn vor allem erzählen? Also Sie wollten, dass die Menschen mit auf Lotta gucken, aber jetzt haben Sie so viel erlebt, angefangen von dem Schrecken in der Schwangerschaft, als das Loch im Gehirn auftauchte, bis zu heute, wo Sie mit einem Rollstuhl mit der Sendung mit der Maus auf der Seite drauf unterwegs sind. Was von dem wollten Sie denn erzählen? Wie haben Sie den ausgewählt?
Ich wollte den Menschen ermöglichen, mit mir auf diese Reise zu gehen. Also ich wollte zeigen, wie man von jemand, der wegguckt, wenn ein Behinderter einem entgegenkommt auf der Straße, das war ich. Ich habe weggeguckt, ich wollte nicht starren, ist falsch, weiß ich. Also habe ich weggeguckt. Finde ich heute noch viel unangenehmer. Zu jemand wird, der sagt, ja, mein Kind ist schon mehrfach behindert und behindert ist ein Wort wie blond. Wie kommt man da hin oder wie kommt man dazu, plötzlich über solche Witze zu lachen, die ich früher, also wo ich gesagt habe, das macht man nicht. Mhm. Wie geht das? Wie ist das? Und danach habe ich ausgewählt. Ich habe die Geschichten, auch mal die Geschichten erzählt, die mir selber so ein bisschen, ne, also wo es auch mal ein bisschen unangenehm ist oder wo es auch mal lustig ist. Und natürlich ganz viele schöne Dialoge mit den Kindern. Die Kinder sind natürlich das, die liefern einem ja Material.
Der Verlag schreibt, dass das Buch ein Debattenbuch sein soll. So macht man das ja gerne. Man schreibt erst ein Buch, um eine Position zu vertreten. Damit geht man in die Talkshows und dann hält man die Vorträge anschließend. Und wenn man Glück hat, okay, dann ist das so Gesamtpaket das. So, dass das, was man sagen möchte, gehört wird und dann wieder in die Gesellschaft reinwirkt. Deswegen machen das ja alle so. Weil es soll zum Thema Pränataldiagnostik und zum Thema Inklusion ein Buch sein. Will der Verlag das? Wollte der Verlag das oder wollen Sie das auch?
Das war schon meine Idee. Also ich habe halt einfach gemerkt, dass es, also ein Antrieb, den Artikel zu schreiben, war auch, dass mich ab und zu Menschen gefragt haben, war es schon zu spät, als man das gemerkt hat? Hätte man da nicht, wusstest du das vorher? Da habe ich gedacht, so, das ist eine Richtung, da möchte ich was zu sagen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen muss, als ich nach einem Kindergartenplatz für meine Tochter gesucht habe. Das heißt, dazu wollte ich auch was sagen. Das heißt, ich habe denen das schon so verkauft. Ich habe gesagt, wir machen ein Debattenbuch. Ich schreibe mal über unseren Umgang mit dem Anderssein und warum wir, was wir überhaupt für eine Gesellschaft sind und sein wollen. Und so ein bisschen Farbe, so ein bisschen ein paar Anekdoten aus meinem Leben. Und dann habe ich beim Schreiben gemerkt, das kann ich nicht. Also ich konnte nicht diese Debatten erzählen, ohne zu erzählen, wie ich zu der Position gekommen bin, die ich heute habe. Und ich fand es auch schreiberisch uninteressanter. Also es gibt sicherlich ganz tolle Debattenbücher, aber für mich war jetzt das Erzählerische das Reizvollere. Ich wollte erzählen, wie das war, was da passiert ist. Ich wollte den Leser mit zum Lachen und zum Weinen bringen und zum Nachdenken, dadurch natürlich auch. Also erstmal ans Herz vielleicht und dann ans Hirn und nicht umgekehrt. Das hat für mich einfach besser funktioniert.
Ich glaube, es funktioniert auch für den Leser besser.
Ich hoffe es.
Immer wieder taucht in Ihrem Buch auf, dass da, wo Sie heute wohnen, das haben wir im Fragebogen schon gehabt, Ihre Kinder in einem modernen Bullabü wohnen. Das war Ihnen selbst auch, ich glaube, in die Wiege gelegt. Ein Bullabü und gleich ein doppeltes. Wo und warum das so war und warum Sie sich in Astrid Lindgren verliebt haben, das erzählen wir nach den Nachrichten. Zu Gast in der Sendung Menschen im Domradio ist heute die Journalistin Sandra Roth, die als Kind sehr gerne gelesen hat, besonders gerne die Bücher von Astrid Lindgren. Und dabei, Sandra Roth, sagen Sie, dass Ihre Eltern Ihnen selbst als kleines Mädchen eine Art Bullabü geschaffen haben im Bergischen Land. Was war so bullabüig? Ich denke nicht, dass Sie morgens mit Ihrem Bruder eine Stunde lang die Milch geholt haben.
Nein, aber wir haben gesehen, wie Kälbchen geboren wurden.
Echt?
Und wir, legendär sind die Geschichten, wo wir nass nach Hause kamen und meine Mutter fragte, warum seid ihr so nass? Und ich habe gesagt, ich bin in den Bach gefallen. Und dein Bruder, der ist hinterher gesprungen. Dass man einfach rennen konnte und Löwenzahn sammeln. Also meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Ruhrpott. Und als sie dann Kinder bekommen haben, oder als sie Kinder wollten, haben sie dann beschlossen, aufs Land zu ziehen, Gemüsegarten anlegen. Das war 77. Also da hat man das noch so. Da war das ja auch eine Zeit, wo man das macht. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit für mich als Kind.
Astrid Lindgren hat ein Buch über ihre eigene Kindheit geschrieben und da ist es auch so wie in ihren Büchern, dass die Eltern eigentlich ziemlich abwesend sind. Die Kinder kommen und gehen und wenn die jetzt nicht zum Essen da sind, dann holen sie sich in der Speisekammer was und die werden dafür auch nie gescholten. Gehört ja das zu dem Modell auch dazu, dass sie einfach nicht so beobachtet waren?
Also in meiner
waren?
Erinnerung, ja. Ich weiß nicht, da muss ich nochmal meine Mutter fragen, ob das wirklich so unbeobachtet war oder ob sie uns einfach sehr schön das Gefühl gegeben hat, unbeobachtet zu sein. Da gleichzeitig war da natürlich auch ein Nest, in das man zurückkommen konnte. Also bei uns.
Das haben die Kinder in Bullabücher auch. Die kriegen immer eine warme Milch, die werden immer umhegt.
Immer ist ein, wenn was ist, ist jemand da.
Genau.
Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, das, was man, was ich auch gern meinen Kindern mitgeben möchte, dass wenn jemand gebraucht wird, bin ich da. Aber wenn keiner gebraucht wird, dränge ich mich nicht dazwischen. Mhm. Das hoffe ich zumindest. Das ist natürlich bei meiner Tochter noch mal ein bisschen schwieriger, weil die etwas mehr Hilfe braucht. Aber auch da kann man das versuchen.
Aber Sie haben das eben im Fragebogen auch so begründet, warum Sie Ihren Kindern ein Bullabü schaffen wollten, weil das zieht sich ja, also Bullabü damals und Bullabü heute wieder. Ne? So.
Das ist natürlich auch eine idealisierte Vorstellung, die ich jetzt vom Bullabü.
Naja, aber das ist ja klar. Aber das ist ja genau die Essenz von dem, was wir uns für unsere Kinder wünschen.
Ne? Das, was wir selber erlebt haben. Ja, vielleicht. Und,
nein, wir wünschen uns, dass sie glücklich sind.
Ja.
Nicht unbedingt das, was wir selbst erlebt haben.
Ja, das, was Glück erlebt haben vielleicht.
Genau.
Also
ja,
die eigene Definition von Glück. Also das, was man in der Kindheit vielleicht, ja, das kann gut sein.
Aber Sie haben eben als Begründung gesagt, ich wollte, dass Sie irgendwo sind, wo nicht hinter jedem Busch eine Mama sitzt, die sagt, Kevin, gib die Schaukel dem Kind zurück.
Ja.
Aber das ist ja genau diesen Freiraum haben, da sein, überall sind Leute, Sie haben auch gesagt, da sind.
Ich habe aber auch diese Tendenz, hinter einen Busch zu kriechen. Also ich muss mich da auch selber bremsen. Es ist jetzt nicht so, dass nur die anderen Mütter das machen. So
Nein.
Ist es auch nicht.
Ben, gib die Schaukel zurück.
Ich mache das sehr oft. Ein sehr beliebter Satz bei mir zu Hause, lass deine Schwester atmen, schmeiß dich nicht so auf sie drauf, weil der sich immer so stürmisch auf sie drauf und meine
Kann
Tochter
Lotta
findet alles gut, was ihr Bruder macht und ich glaube, sie würde bis zum letzten Moment nicht motzen.
Könnte sie sich denn wehren?
Naja, sie könnte brüllen. Wenn sie Luft holen könnte,
okay.
Wenn er auf ihr aufliegt.
Okay.
Also,
das Jugendamt hört nicht zu. Nein.
Nein, natürlich passt er auch selber auf. Ehrlich gesagt passt er umso mehr auf, umso weniger ich zugucke. Ja, das merke ich auch immer, wenn ich dann im Flur bin und mal spinkste, dass er sehr, sehr vorsichtig mit ihr umgeht. Das ist natürlich auch die Lust an der Provokation, dieses, da muss ich ja was machen.
Und Kinder sind ja auch feinfühlig. Also vielleicht ist Lotta ja auch, mag sie das Wilde und das.
Die ehrlich gesagt mag die viel lieber das Wilde. Als sie in den Kindergarten kam, haben die gesagt, die kann aber viel ab. Mhm. Und sie sagt, naja, die will das, die ist ja kein Baby. Mhm. Ja, die ist von vielen Punkten her auf dem Entwicklungsstand eines Babys. Aber sie ist keins, sie ist vier, sie ist wild, sie will schaukeln und zwar bis ganz nach oben, bis man bei mir auf dem Schoß, ne? bis mir schlecht wird und sie mir fast runterrutscht. Aber sie lacht und lacht und die will wippen, die hat auf ihren Schienbeinen blaue Flecken.
Dann braucht sie mal eine richtige Kirmes.
Mhm. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob man da drauf darf, ehrlich gesagt.
Ach, okay.
Also wenn man den Kopf nicht halten kann, ich glaube, das wäre ja ein Kirmeskind. Also,
genau.
Aber da nur irgendwo drauf, wo man sie auf den Schoß nehmen kann, glaube ich. Und das sind, fürchte ich, dann diese Baby-Eier-Dinge.
Okay, das kriegen wir heraus. Das recherchieren wir.
Also ich bin auf der Suche nach einem richtig wilden Ritt. Für meine Tochter. Also Abenteuer erleben, ja. Das ist.
Und wenn wir nochmal auf dieses Buch kommen, was Astrid Lindgren über Kindheit an sich geschrieben hat. Was ist denn das, was für Sie, also freilassen, sich nur dann einmischen, wenn man gebraucht wird sozusagen. Was gehört denn noch dazu?
ja, einfach Freude haben. Also Freude am Leben spüren, aber auch Schmerz, also auch Trauer. Ich finde, dieses Primat, dass wir müssen glücklich sein oder unsere Kinder müssen glücklich sein, das kann ja auch zu einem Gefängnis werden. Weil ja auch Trauer dazu gehört oder eben etwas, das unangenehm ist. Wut, Schmerz, Angst, also erfüllt. Mhm. Vielleicht ist erfüllt, ein erfülltes Leben sogar erstrebenswerter als ein unbedingt nur glückliches. Weil für mich gehört zu Glück halt einfach auch dazu, dass man sich auch mal Sorgen machen kann um seine kleine Schwester zum Beispiel. Dass mein Sohn musste ja mit 2 Jahren schon mehr mitkriegen als andere Kinder, dass eben seine kleine Schwester lange im Krankenhaus war. Und
die Mama dann auch nicht da? Und die Mama dann auch nicht da?
Die Mama auch nicht da plötzlich. Und dafür Papa da, aber trotzdem. Und natürlich hat er auch die Sorgen irgendwie mitgekriegt. Natürlich wollte der von Anfang an helfen und hat auf den Bauch gepustet und hat gesagt, es ist wieder heile. Und das einfach auch mitzukriegen, dass manche Sachen nicht so leicht zu heilen sind mit Heilgänschen. Das ist was, das hätte ich ihm gerne erspart, aber im Nachhinein scheint es gut verkraftet zu haben, im Moment zumindest.
Astrid Lindgren hat diese Kinderwelten geschaffen, die sie so gemocht haben und mögen. Und das ist ein Grund, warum sie so werden wollten wie Astrid Lindgren, Schriftstellerin, also hieß der Traum.
Ja.
Was aus dem geworden ist, das erzählen wir gleich. Schriftstellerin, das war der Traum von Sandra Roth, heute unser Gast in der Sendung Menschen, die wir eingeladen haben, weil sie ein Buch geschrieben hat. Lotta Wundertüte heißt das und Lotta könnte ja auch in Bullabü leben, ne? Das hat also, und Ida im Übrigen auch, die im Buch vorkommt.
Ja, viele Namen geklaut.
Ich weiß. Das hat also geklappt. Mit dem Traum. Obwohl sie den eigentlich ganz pragmatisch aufgegeben hatten. Schreiben wollten sie, aber eben irgendwie muss das machbar sein, deswegen Journalismus. Wie war das, als sie dann jetzt doch ihr frisch gedrucktes Buch das erste Mal in der Hand hatten?
Ach, das war magisch. Das war, da bin ich hier in den Verlag gegangen in Köln und hatte das erste Mal in der Hand. Und das... Naja, ich habe ja schon öfter mal Artikel von mir dann auch in der Zeitung gesehen oder ne, aber es ist was anderes. Es ist was ganz anderes. Wenn plötzlich irgendwie hat für mich ein Buch immer noch so was Besonderes. Also für mich ist das noch immer noch was, das stellt man ins Regal und da bleibt es. Das machen ja nicht mehr. Also es gibt ja auch E-Books und alles, das gibt es ja auch als E-Book, aber so das gedruckt zu sehen und vor allem zu sehen, dass man alleine mit Worten eine Welt erschaffen kann, das hat mich immer schon fasziniert und das zu versuchen. Das wollte ich immer schon mal machen. Und das kann man natürlich im Journalismus begrenzter. Man kann da auch eine Atmosphäre schaffen und eine Geschichte erzählen und den Leser mitnehmen, aber es ist natürlich eine kürzere Geschichte. Und es wird im Zweifel in der Bahn gelesen, das Buch vielleicht auch, aber wenn man Glück hat, kann man den Leser ein bisschen mit entführen.
Vor dem Journalismus kam noch eine ganz andere Etappe, das war noch ein Stückchen pragmatischer, das war das Werbetexten. Das war eine harte und eine gute Schule. Sie haben ein halbes Jahr als Junior-Texterin in einer Werbeagentur gearbeitet, aber eine Option war es nicht. War Ihnen das klar, als Sie über Motoröl schreiben sollten? Oder wann kam die Erkenntnis?
Nein, das lag nicht an dem Motoröl. Also die haben mir dann eine Flasche Motoröl auf den Schreibtisch gestellt und gesagt, erfahre das Produkt. Ich habe das dann aufgemacht und habe dran gerochen und habe sogar mir das mal auf die Hand geschmiert. Aber ganz ehrlich, ich hatte nicht mal ein Auto zu dem Zeitpunkt. Das Produkt war so weit von mir weg. Nein, ich habe einfach für mich gemerkt, dass die Nachricht oder dass immer zu sagen, mag mich, kauf mich, find mich toll, dass mir das auf Dauer nicht reicht. Und ich habe gemerkt, dass, also Werbetexten hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Das ist ein riesen Spielplatz. Man kann wahnsinnig viel ausprobieren. Das hat auch funktioniert. Aber es war im Endeffekt die Nachricht, die man sagen sollte, war ja klar. Da gab es kein Grau. Da gab es kein Schwarz im Grunde. Da gab es ja Weiß.
Und das war ja auch nicht unbedingt kongruent dann. Also Sie sollten sagen, das ist strahlendes Weiß, auch wenn Sie es selber vielleicht grau oder schwarz gefunden haben.
Ja, das Öl war schwarz. Aber ich habe auch immer damals einen Spot oder einen Slogan für mich gemacht und einen, von dem ich wusste, dass er funktioniert. Aber einen, der halt ein bisschen länger im Kopf gebraucht hat, sagen wir so. Werbung darf nicht lang dauern im Kopf. Also sie soll nachwirken, ja, aber das soll ganz schnell den Leser mitnehmen, weil die wenigsten wollen das lesen oder wollen das sehen. Ne? Also es gibt natürlich Filme, die Kultstatus erreichen, die wir uns freiwillig angucken im Internet, aber davon rede ich jetzt mal nicht. Ich rede jetzt mal von Plakatwänden, an denen wir vorbeilaufen. Das muss ganz, ganz schnell gehen. Das war eine super Schule, weil natürlich ist der Leser es wert, darum zu kämpfen, dass wir seine Aufmerksamkeit kriegen. Und ich kann nicht voraussetzen, dass derjenige das gerne liest. Ich muss bei einem Buch natürlich eher, wenn er das Buch gekauft hat, wird er sich ja wahrscheinlich dafür interessieren. Aber auch da habe ich die Pflicht, den Leser zu unterhalten. Das Buch habe ich ja auch nicht nur zum Teil für mich geschrieben. Natürlich war es eine schöne Art, in den Job einzusteigen. Und es hat mir Freude gemacht. Und es war auch eine gute Art, diese Zeit mal durchzuarbeiten. Aber ich habe es im Endeffekt am meisten für den Leser geschrieben, dass der was davon hat. Insofern war das eine gute Schule, aber es war. Und es arbeiten immer 7 Teams gleichzeitig auf jeder Anzeige, ungefähr. Und nur die Beste kommt durch. Also, das war ein sehr hartes System der Konkurrenz, vor dem ich jetzt auch nicht zurückgeschreckt bin. Da habe ich damals den Kampf aufgenommen. Ich habe gesagt: Das packe ich, das will ich. Da komme ich durch, ich gehe hier mit erhobenem Haupt wieder raus. Ich werde jetzt, im Moment kann ich das überhaupt nicht und alles wird abgelehnt, aber ich schaffe das. Mhm. Und völlig
denn
verrückt,
Blumen heutzutage auf, will ich nicht mehr machen. Standen denn oft Blumen auf Ihrem Tisch, weil Ihr Slogan ausgewählt worden
war? Der es schafft, der kriegte damals Blumen und man hat Sushi bekommen und wäre richtig gut, weil der durfte ein Wochenende auf Sylt verbringen in dem Ferienhaus der Agentur. Das habe ich nie geschafft. Aber ja, Blumen hatte ich mal. Aber erst nach einer Zeit. Die ersten 2 Monate waren wirklich hart. Da war es wirklich, man musste einfach, ich will jetzt hier nicht fluchen auf dem Sender. man musste halt da durch. So, wir können uns alle das Wort denken, was ich jetzt sagen will. Da hieß es einfach, das ist Mist, was du da machst. Mhm. Und dann habe ich gefragt, warum denn? Ja, guck dir an, was ich mache. Guck dir an, was du machst. Und dann denk mal drüber nach. So. Das war jetzt nicht die sanfte Kuschelpädagogik oder Kuschelführung. Aber mich hat das motiviert, mich da durchzubeißen. Nach einem halben Jahr habe ich dann allerdings gesagt, so, wisst ihr was, das hat zwar funktioniert, ich kann das jetzt, aber ich möchte das nicht, ich möchte nicht so leben.
Aber darum ging es ja, Sie wollten es können.
Ich wollte es können. Genau. Ich wollte denen auch beweisen, dass ich es kann. Mhm. Ich wollte den Kampf, heutzutage würde ich sagen, das ist nicht mein Kampf, den muss ich nicht kämpfen. Ich kann auch einfach sagen, das ist nicht das, was ich machen will, ich gehe jetzt.
Aber Sie wollten schreiben können und da haben Sie schreiben gelernt, jedenfalls kurz und direkt zu schreiben. Sie haben ja mittlerweile auch ein Buch geschrieben und vielleicht hätten Sie es, ohne dass Lotta in Ihre Familie gekommen wäre, nicht gemacht. Das weiß man nicht, aber Lotta ist gekommen und über Lotta Wundertüte erzählen wir in der 2. Stunde, unserer vollen Stunde. Gleich geht es auch schon um Lotta.
Domradio, das Wort.
Ben hat Besuch. Zwillinge, 1 Jahr älter, aus dem Kindergarten. Konstantin und Leopold. Konstantin und Ben vergraben sich in der Lego-Kiste. Leopold mustert Lotta auf meinem Schoß. Ich flöße ihr Wasser mit dem Löffel ein. Das meiste läuft vorbei und ihr Kinn runter. War das der liebe Gott? Fragt Leopold. Was? Na, war das der liebe Gott? Fragt er wieder und zeigt auf Lotta. Wieso Gott? Na, der bestimmt doch, ob das Baby ein Mädchen oder ein Junge wird. Hat er auch bestimmt, dass Lotta diese Ader hat? Wer sagt denn sowas? Meine Mutter. Leopold, war der das jetzt mit der Ader? Frag doch deine Mutter, ja? Weißt du das nicht? Nein, ich weiß das nicht. Er hebt die Fäuste, weil wenn der das war, was dann? Dann hau ich den. Der kriegt eins auf die Mütze. Du willst den lieben Gott verhauen? Er zeigt auf Lotta. Na, der hat doch angefangen.
Aus dem Buch Lotta Wundertüte von Sandra Roth. Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Sandra Roth, die uns eine kleine Szene aus Ihrem Buch Lotta Wundertüte im Wort mitgebracht hat. Da kommt der liebe Gott drin vor. Mhm. Haben Sie die Stelle ausgesucht, weil Sie im Domradio sind?
Ein bisschen schon, ja. ja, doch. Warum denn eigentlich nicht? Faust aufs Auge. Naja, und einfach,
aber
ist
das
eine meiner Lieblingsstellen.
Also ist das ein realer Dialog? War es ein realer Dialog?
Ja, ja. Also der Junge heißt nicht Leopold, sondern hat einen anderen Namen, was eigentlich Quatsch ist, weil es würde wohl kaum einer hingehen und sagen, du bist der aus dem Buch. Aber ja, der hat das genau so gesagt. Das ist ja auch das Großartige. Ich finde Kinder, da möchte man eigentlich fast ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen haben, weil die können es halt auf den Punkt bringen. Also die können halt einfach sagen, wie es ist.
Also der liebe Gott hat angefangen.
Ja, sagt er. Ich weiß das nicht.
Es gibt eine Szene in dem Buch, da schildern Sie eine Nachbarin, die Ihnen eine Geschichte in den Briefkasten einwirft. Und da geht es auch um Gott. Und das hat Sie total aufgeregt.
Ja, das war in der Zeit, als langsam rauskam, dass meine Tochter was hat. Ne? Also, dass sie nicht nur irgendwie im Krankenhaus ist, sondern dass da auch was bleiben wird. Es war eine sehr harte Zeit, da ging es mir schlecht. Und wir hatten viele Menschen um uns herum diese Frage, warum wir? Die wollten in der Zeit irgendwie ziemlich viele Menschen beantworten für uns. Mhm. Also, ihr habt das Kind bekommen, weil ihr so stark seid. Weil ihr was. Besondere Kinder kommen nur zu besonderen Menschen. Und das hat mich damals furchtbar aufgeregt, weil ich gesagt habe: Also, dann wäre ich lieber anders und mein Kind hätte nichts. Ich habe auch danach gesucht, aber ich konnte das nicht annehmen, dass jemand anders diese Antwort für mich gibt. Und diese Nachbarin hat die Geschichte reingeschmissen, in der stand: Gott streitet mit dem Engel Gabriel und Engel Gabriel wirft Gott vor, warum schenkst du dieser Frau ein behindertes Kind, die glaubt doch noch nicht mal an dich. Und Gott sagt dann, ja, aber wenn das Kind Mama sagt, dann wird sie wissen, dass es mich gibt. Und das hat mich fürchterlich wütend gemacht, weil ich, also ein behindertes Kind als Gottesbeweis finde ich jetzt relativ obstrus. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass man aus dieser Tatsache, dass es mein Kind gibt, irgendwas über Gott aussagen kann.
Das Schlimmste scheint zu sein, dass die anderen Menschen sich anmaßen, die Antwort, die sie selber sich geben, dass sie denken, die muss auch für sie stimmen und sie ihnen aufdrängen.
Nein, ich fand einfach, ich finde diese Frage, warum wir, das ist eine Frage, in der man versinken kann, in der man verloren gehen kann. Und ich habe relativ schnell für mich gemerkt, dass das eine Frage ist, in der ich nicht versinken will. Warum denn nicht wir? Das ist so, 1 zu 25.000. Irgendein Baby muss es haben. Dann hat es eben meins. Und es ist ja auch, naja, es steckt darin ein Werturteil. Also heutzutage mag ich das auch nicht mehr. Aber warum wir heißt ja, dass es was Schlimmes ist. Mhm. Natürlich, Vena Galini ist nichts, was ich irgendeinem Baby wünsche. Aber meine Tochter gibt es nur so. Sie gibt es nur mit ihrer schweren Behinderung. Und ich würde sie auch nicht mehr tauschen wollen. Ich würde nicht mein Kind hergeben. Ich würde es keinem Menschen gönnen. Mein Kind gibt es nur eben in der Komplettpackung. Und da ist das mit drin.
Domradio, die Sendung Menschen heute mit Sandra Roth, die ein Buch über das Leben mit ihrer Tochter Lotta geschrieben hat. Sandra Roth, als Lotta auf die Welt kam, waren sie schon 2 Jahre lang Mama von Ben. In dieser 9 Monate Schwangerschaft, das ist ja schön lang, haben sie der Geburt ihres zweiten Babys gelassen entgegengesehen, weil sie kannten ja alles vom ersten Mal schon.
Ja, man denkt, jetzt weiß ich, wie das geht, jetzt kriege ich das nochmal hin.
Manche sind dann auch ganz aufgeregt. Aber war das so für Sie so, dass Sie gesagt haben, ich kenne das jetzt eigentlich schon?
Also eigentlich, ja doch, man wusste ja, am Ende kommt dann ein Kind und man darf es sogar mit nach Hause nehmen. Nee, aber natürlich habe ich mir Sorgen gemacht. Klar, aber ich habe mir Sorgen gemacht, dass mein Sohn jetzt plötzlich seine kleine Prinzenrolle abgeben muss und wie das wohl werden wird und ob er das wohl verkraftet. Und ich habe mich unheimlich gefreut, dass es ein Mädchen wird, weil irgendwie war das ja der Plan, erst ein Junge, dann ein Mädchen. Auch wenn man das natürlich so nicht sagt und immer sagt, Hauptsache gesund, aber insgeheim war das der Plan.
War irgendwas in Ihnen, gab es diese Option, dass nicht Hauptsache gesund?
Ja, also ich habe relativ viele Pränataltests gemacht. Ich habe jetzt keine invasiven Untersuchungen gemacht. Das heißt, ich habe keine Untersuchungen gemacht, die ein Risiko für das Baby waren. Also keine Fruchtwasseruntersuchung oder sowas. Aber ich habe die Nackenfalte ausmessen lassen, um das Risiko für ein Down-Syndrom feststellen zu lassen. Ich habe den großen Gehirn-Ultraschall machen lassen. Mhm. Und gehört, ihr Kind wird nicht nur wunderschön, sondern auch sehr intelligent. Mhm. Der Arzt hat das, glaube ich, später sehr bereut, dass er diese Aussage sehr schnell getroffen hat, weil 10 Wochen später hieß es, da stimmt was nicht beim Gehirn. Ich habe mich nachher immer gefragt, warum habe ich eigentlich diese Tests gemacht? Und was hätte ich denn gemacht, wenn? Wir haben das nicht gemacht mit dem klaren Ziel, wenn A passiert, dann B. Aber wir haben die Tests gemacht so ein bisschen aus Aberglaube. Wenn man gut aufpasst, dann passiert nichts. Ne? Also es war so schön, das zu hören, dass alles gut ist. Mhm. Und irgendwie wollte man ja alles richtig machen. Und Vorsorge, Untersuchung heißt ja Vorsorgen. Da denkt man ja, gut, Vorsorgen will ich auf jeden Fall. Ist natürlich falsch, es ist ja gar keine Vorsorge. Mhm. Ich habe danach erst quasi drüber nachgedacht, als es schon vorbei war. Und habe dann nachher gedacht, was für ein Glück, dass ich es nicht vorher gemerkt habe. Was für ein Glück, dass ich diese Wahl nicht treffen musste.
Das war dann ein langer Weg. Also da ist was, ne? So, das hat sich dann als ein Loch im Gehirn rausgestellt. Und dann wartete so ein langer Weg auf sie, weil man das nicht gut einschätzen konnte, was es bedeutet, was es, wie es dann im Alltag sein wird. Sie haben, erst hieß es Entwicklungsverzögerung und dann ist daraus so langsam eine Behinderung geworden. Können wir einmal sagen, was Ihre Tochter denn hat?
Also Vena Gallini Malformation. Vena Gallini haben wir alle, ist eine Ader in unserem Kopf. Malformation heißt Fehlbildung. Da schießt Blut am Gehirn vorbei. So, da gibt es Kinder mit der Fehlbildung, die machen Abitur und laufen Marathon, die verhalten sich unauffällig. Dann gibt es Kinder, die sterben. Ziemlich schnell auch manchmal. So, und dann gibt es die Kinder dazwischen. Wo wir sein würden, und das hat 2 Jahre, sage ich mal, gedauert, das rauszufinden. Meine Tochter ist dann operiert worden 7-mal am Kopf. Man kann das operieren. Man kann diese Ader verkleinern. Aber was genau das heißt, was dieses Kind mal können würde. Mhm. 3 Monate lang habe ich geglaubt, das wird alles gut. Alles gut.
Es gibt eine Stelle in Ihrem Buch, da erzählen Sie von einer Freundin, im Buch nennen Sie die Nina, die hat ein Down-Baby bekommen und Sie sind so froh, dass Ihre Lotta das ja alles gar nicht hat.
Ja, ich hatte so ein Mitleid mit ihr. Genau. Ich hatte Mitleid und das fand ich dann im Nachhinein so furchtbar. Mein Gott, wie konntest du nur? Wie konntest du nur Mitleid haben und gleichzeitig innerlich ein klein bisschen froh sein? Weil das macht ja Mitleid. Mitleid ist nicht Mitgefühl. Mhm. Mitgefühl, das ist, da sind wir auf einer Ebene. Aber Mitleid macht eine Hierarchie auf. Das ist wie Schadenfreude. Mhm. Ne? Wie gut, dass es mich nicht getroffen hat.
Das Florians-Prinzip. Zünden ein anderes Haus an. Genau, ja.
Ja. Nachher habe ich dann gedacht, Mensch, Down wäre es echt gewesen. Da hat man so eine klare Diagnose, also jedenfalls eine Diagnose. Natürlich kann das auch sehr schwer sein, aber da weiß man ein bisschen, gut, da muss man auch abwarten. Aber trotzdem, da habe ich gedacht, da gibt es ein Wort, da gibt es eine Schublade, da steckt man das Kind rein. Das kann auch schlimm sein, aber ich habe mich danach gesehnt. Ich wollte endlich wissen, was Sache ist. Und eigentlich wollte ich auch wieder nur wissen, es wird gut.
Die Schere zwischen Abitur, machen, Marathon laufen und sterben ist ja auch wirklich
groß, ja.
Also es ist einfach eigentlich das ganze Leben. Ja, passt alles rein.
Das muss man auch erstmal aushalten.
Ja.
Also das fand ich ehrlich gesagt viel schlimmer, als jetzt ein Kind zu haben, was schwer mehrfach behindert ist. War diese Unsicherheit nicht zu wissen und das auch so deutlich vor Augen zu haben, dass man nichts weiß und dass man einfach wartet und fördert natürlich, klar, und zum richtigen Arzt geht, zum richtigen Therapeuten geht, aber dass man es einfach auch annehmen muss, dass man es nicht weiß, dass man keine Erklärung hat dafür, dass das Kind das hat und dass man auch, weil eben, ne, es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwas falsch gemacht hat oder dass man zu alt ist oder was auch immer. Das ist einfach eine Laune der Natur, haben die Ärzte gesagt. Dass man keine Erklärung hat und dass man auch keine Prognose in gewisser Weise hat.
Und also die ersten 3 Monate dachten Sie ja, es ist alles in Ordnung, kleine Entwicklungsverzögerung. Wie lange hat es denn gedauert, bis sich sozusagen die Stelle gezeigt hat, wo Lotta leben wird zwischen Sterben und Abitur machen?
Also mit 3 Monaten habe ich zum ersten Mal das Wort Entwicklungsverzögerung gehört, weil mein Kind bei der U, beim Kinderarzt, sich nicht ganz so entwickelt hat, wie sie das sollte. Die haben uns dann zum Neurologen geschickt und der Neurologe hat gesagt, wenn Sie Glück haben, ist es halbseitig. Mhm. Und dann ist er aufgestanden und hat das vorgemacht, wie man geht, wenn man eine halbseitige Spastik hat. Also hat die Arme verdreht, das Knie verdreht, den Kopf so schief, den Mund schief und so gesabbert. Und hat gesagt, so, wenn Sie Glück haben. Und oder Sie haben Pech, dann wird es beidseitig, dann macht sie nichts mehr. Nichts. Ja? Mhm. Da habe ich dann gesagt, naja, was ist denn nichts? Ich sage, ja, nichts, was Sie und ich wichtig finden. Und das ist ein Satz, der mich sehr lange verfolgt hat. da war immer noch nicht klar, was meine Tochter haben wird. Sie hat jetzt eine beidseitige Spastik. Also sie ist jetzt da, wo der Arzt nichts sieht. Mhm. Und wo auch der medizinische Dienst zum Beispiel von den Krankenkassen nicht viel sieht und Pflegestufe 3 sieht und 100% schwer mehrfach behindert. Aber ich sehe da ganz, ganz viel und nicht nur ich. Und das ist ja auch die Frage, was gibt es denn überhaupt eine Liste, auf der wir aufschreiben können, was wir wichtig finden am Leben? Was ist das, was ein Mensch ausmacht? Was ist das? Ist das die Fähigkeit, eine Treppe hochgehen zu können oder den Kopf gerade halten zu können? Ist es das, was mich persönlich glücklich macht, dass ich meinen Kopf gerade halten kann und hier nicht rumsapper? Ich glaube nicht.
Eine ganz wichtige Rolle spielen immer die anderen Eltern, die Erzieher, die Ärzte, die Nachbarn, die Menschen, mit denen wir zusammen leben, näher oder ferner. Und den anderen widmen sie viel Raum in ihrem Buch. Das kommt gleich. Zu Gast heute in der Sendung Menschen ist Sandra Roth, die ein Buch geschrieben hat über das Leben ihrer Familie mit ihrer behinderten Tochter Lotta. Sandra Roth, darin schreiben Sie auch über die Reaktionen von anderen Menschen, Freunden, Nachbarn, Passanten, anderen Eltern, Erziehern. Zum Teil mit, zum Teil ohne Humor, aber ich fand irgendwie immer bekommen die ihr Fett weg. Entweder weil sie Mitleid haben oder weil sie nicht hingucken oder die Nina Ruge geben oder von Tante Emma erzählen, bei der alles noch viel schlimmer war wahlweise oder alles gut ausgegangen ist.
Und dann hat das Kind das und das gemacht, die und die magische Therapie und heute ist alles gut.
Genau. Ich habe gedacht, können die auch irgendwann mal irgendwas richtig machen?
Nee, na klar, gab es auch Leute, die Clara zum Beispiel, ja, ne? Genau. Das ist ja eine der Figuren, die wirklich viel, viel richtig macht, indem sie einfach zuhört. Na klar, da hat mir auch ein bisschen die Wut, ne, das Schreiben erleichtert, weil ich auch fand, dass auch der Leser ruhig diese Wut mitkriegen soll, weil natürlich macht einen das wahnsinnig wütend. Jetzt, da mischt sich die Wut auf, ich sag mal, diese Ungerechtigkeit, warum habe ich dieses Kind und nicht die Frau, die raucht in der Schwangerschaft? Ne? Das ist ja auch ein Teil dessen, was man dann durchmacht. Müsste ich natürlich mit der Wut auf die anderen, die irgendwie gaffen oder weggucken. Also, aber ganz ehrlich, ich habe ja auch für mich selber gemerkt, was habe ich denn gemacht, als ich noch nicht so ein Kind hatte? Was habe ich denn gemacht, wenn mir jemand im Rollstuhl entgegenkam? Ganz ehrlich, ich habe weggeguckt. Und das hasse ich heute am meisten. Das heißt aber auch, das ist nicht irgendwie die Schuld der anderen oder das heißt nicht, dass das ist ja anscheinend zu ändern. Ich habe es ja auch, ich habe mich auch verändert und ich glaube, dass die anderen das auch können. Und das war ein Antrieb, auch das Buch zu schreiben, weil nur sich hinzustellen und mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ihr seid alle doof, finde ich jetzt unbefriedigend.
Ist ja ein bisschen uncharmant auch.
Ja, naja, uncharmant und
und auch unklug. Naja, sind ja auch nicht alle doof.
Nee, und ganz ehrlich, ich glaube, dass es oft Unsicherheit ist. Wir haben ja alle keinen Kontakt mehr mit Menschen mit Behinderung. Ja. Und diese Reaktionen rühren nur daraus, dass man nicht weiß, was man machen soll.
Genau. Das betrifft ja auch gar nicht nur Eltern mit behinderten Kindern. Also das
ja, klar. Jeder, der so, irgendwie anders ist.
Genau. Das auch, es reicht schon, dass Menschen Krebs haben. Die erzählen auch ganz oft, dass ihnen keiner zuhört, sondern dass sie nur erzählt bekommen, welche Aprikosenkerne wann wo geholfen haben.
Brokkoli.
Oder Brokkoli, wahlweise.
Ja, ja. Fisch ist gut fürs Gehirn.
Genau. Und also ich frage das deswegen auch so ein bisschen provozierend, können die auch mal was richtig machen? Ich habe natürlich auch von Clara gelesen, aber beim Lesen habe ich gedacht, ich will ja genau das. Ich würde ihnen ja gern zuhören. Ja. Und hören, was ist denn das, was verletzt und was nicht verletzt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt habe ich so einen Katalog von, was ich alles falsch mache.
Jetzt kann ich gar nichts mehr.
Jetzt kann ich ja gar nichts mehr richtig machen. Also nee, deswegen aber eigentlich, reduzieren Sie es auf Zuhören.
Ja, Zuhören hilft oder ich sag mal, sich selber ein bisschen zurücknehmen und nicht so sehr die eigene Angst und Unsicherheit versuchen zu überspielen, sondern vielleicht einfach zuzugeben und zu sagen, hör mal, ich weiß gar nicht, wie ich dir helfen soll, was ich jetzt machen soll, aber ich würde dir gern helfen. Und ich würde dir gern, was möchtest du von mir? Ich finde das völlig in Ordnung, das ganz offen zu fragen. Darf ich denn fragen, was dein Kind hat oder möchtest du lieber nicht drüber reden? Und am schönsten ist es natürlich, wenn einer schafft, einfach natürlich zu bleiben. Also einfach dieses Innere abzuschalten und nicht zu denken, oh, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie reagiere ich jetzt? Wenn ich jetzt starre, ist doof. Also gucke ich weg. Nee, wir gucken es auch. Doof, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Das abschalten und einfach so sein wie immer. Also was macht man, wenn man ein Kind an der Ampel trifft? Redet man mit der Mutter oder sind einem Kinder wurscht? Dann muss man auch nicht mit meinem Kind irgendwie rumschäkern. Bloß weil es im Rollstuhl sitzt, ist jetzt nicht besser als andere Kinder. Ja. Einfach diese Natürlichkeit, zu akzeptieren, dass das Leben eben so ist und dass Menschen verschieden sind.
Ich will jetzt auch ein bisschen fairer sein. Ich war nämlich gerade auch ein bisschen unfair, weil das, ich rede eher über, das, über den Anfang des Buches, wenn ich sage, alle machen alles falsch.
Ja, klar,
das am Anfang ändert sich nämlich. Mhm. Und ich habe mich dann während des Lesens und auch am Ende gefragt, hat Ihre Verletzlichkeit abgenommen? Haben Sie sich eine Hornhaut zugelegt oder was hat sich geändert? Weil dann
das ist eben die Frage, ne? Das stelle ich ja auch am Ende die Frage. Als mein Mann sagt, reagieren die Leute jetzt anders oder sind wir anders geworden? Naja, ich weiß jetzt, wie man jemand auflaufen lassen kann.
Ja, die arme Verkäuferin in dem Spielwarenladen, mein Gott.
Also, ja. Wie man jemanden quasi in eine Situation bringen kann, wo er eigentlich nur falsch reagieren kann, außer er ist ein Heiliger. und ich weiß, wie ich es Menschen leichter machen kann. Wenn ich einfach von mir aus sage, meine Tochter ist schon mehrfach behindert, aber die ist im Moment so wild auf Schaukeln und sie glauben gar nicht, wie schlimm ihr da schlecht wird, dann können wir erstmal über Schaukeln reden und später kommen die Leute auf die Behinderung zurück, aber die haben kurz Zeit, sich zu fangen. Die können kurz drüber nachdenken und ich kann die Menschen ja entweder auflaufen lassen oder ich kann ihnen versuchen zu helfen. Und manchmal kann ich mich auch einfach auf die Menschen einlassen und auch mal selber versuchen, mein Karussell abzuschalten, indem ich immer gucke, wie reagiert denn jetzt jemand? Mache ich mittlerweile gar nicht mehr, weil für mich ist das jetzt so selbstverständlich. Es fällt mir nur noch auf, wenn es eine sehr eindeutige Reaktion ist. Also wenn es
eine sehr eindeutige Clara ist oder eine sehr eindeutige Verkäuferin ist.
Ja, also wenn ich durch die Einkaufszone gehe und wir gehen auf der falschen Seite, da wo einem alle entgegenkommen und die Leute springen aus dem Weg und keiner motzt, dann denke ich, okay, das hättest du jetzt ohne Rollstuhl nicht gemacht. Gut, da kann man sich auch mal einen Spaß draus machen. aber insgesamt muss ich auch sagen, ich finde in letzter Zeit sehr viel mehr Leute, die wirklich toll helfen, die mit anpacken. Die sagen, kann ich Ihnen helfen mit dem Rollstuhl die Treppe hoch? Und das liegt einerseits, glaube ich, auch daran, dass ich die Leute mehr wahrnehme, ihnen mehr Chancen gebe und sie auch ein bisschen mehr ermutige vielleicht. Und ich glaube auch daran, dass meine Tochter jetzt einfach eindeutiger einzuordnen ist. Sie fährt jetzt einen Rollstuhl, da ist ziemlich klar, was da ist. Wenn so ein Kind ein Baby ist und liegt in so einem seltsamen Reha-Buggy, wo man nicht genau weiß, das sieht so ein bisschen behindert aus, ist es jetzt vielleicht aber auch nicht, darf man jetzt fragen, warum ist das Kind so groß und kann immer noch nichts? Ist das irgendwie, was hat das denn? Das lädt natürlich mehr ein zu so einem Mischmasch, wo man nicht weiß, wie man sich verhalten soll.
Sie haben es mit den Fernseh-Sitcom-Serien sonst was. In Ihrem Buch geht es auch darum, Deutschland sucht die Supereltern. Aber unter den Eltern mit behinderten Kindern, warum Deutschland die Supereltern da sucht, das machen wir nach den Nachrichten. Deutschland sucht die Supereltern, habe ich versprochen. Vor den Nachrichten in der Sendung mit Sandra Rohn. Nee, die ist ja schon da.
Nein, ist ja schon da. Klar. Das glaube ich kaum.
Also, Sandra Roth ist heute zu Gast im Domradio. Sie hat ein Buch geschrieben, Lotta Wundertüte heißt das. Und darin schreiben sie das selbst. Deutschland sucht die Supereltern in einer Gruppe, deswegen erzähle ich das hier, wo sich nur Eltern mit behinderten Kindern treffen. Und die können das offensichtlich auch.
Das geht in jeder Krabbelgruppe, ich sag's Ihnen. Das geht in der Krabbelgruppe, in der ich mit meinem Sohn war. Hm. Ne? Mein Sohn hat nicht gekrabbelt, ich war lange ganz weit unten auf der Hierarchie, auch selbst empfunden, das sage ich auch. Es geht hier nicht nur um die anderen, es geht ja ganz stark auch um mich selber. Das steckt alles auch immer in mir drin. Ne? Und das geht natürlich auch, wenn man in einer Gruppe ist für von Behinderung bedrohte Kinder.
Der Vater, der da der Superpapa geworden ist, der hat gesagt, also ich habe mein Kind von Anfang an angenommen.
Ja klar, ich habe nie gezweifelt, ich habe nie gehadert. Dem habe ich das dann nicht geglaubt, ehrlich gesagt. Also ich kenne mittlerweile Menschen, die wirklich sehr schnell annehmen und die haben meine volle Bewunderung dafür. Oft sind das auch Menschen, die einfach schon Menschen mit Behinderung kannten vorher. Das ist natürlich viel leichter, dann das anzunehmen, wenn, glaube ich jedenfalls, wenn man weiß, was sein kann. Kann auch schwerer sein. Ich habe auch schon jemanden getroffen, der mit behinderten Menschen arbeitete und mir gesagt hat, dass er alle Tests hat machen lassen während der Schwangerschaft seiner Frau, weil sie sowas nicht wollten für sich, weil sie so eine aktive Familie sind. Finde ich ganz schwierig. Da gehen dieselben Mechanismen ab wie in jeder Krabbelgruppe. Da gibt's die.
Aber was ist das dann in der anderen Krabbelgruppe? Ist das höher, schneller, weiter?
Es geht auch mit Behinderten. Aber mein Kind kann jetzt die Hand aufmachen. Also man muss den Maßstab verschieben, dann kann man dasselbe Rennen starten wie überall anders auch. Oder wir haben jetzt Delfintherapie gemacht und das hat uns so weit nach vorn gebracht. Oder jetzt nicht, um Delfintherapie schlecht zu machen, sondern man kann auch mit einem Kind, das wenig Chancen in einem Rennen hat, versuchen aufzuholen. Oder man kann einfach auf die Seite treten und sagen, ist das jetzt wirklich wichtig, dass wer zuerst da ist, hat gewonnen. Wer zuerst laufen kann, kriegt den besseren Job oder wie und ist schneller tot? Oder also gibt es am Ende irgendwo eine Ziellinie, wo wir rüber müssen? Und einer sagt, super, du bist Tausender geworden oder wie auch immer. Da ist das das, was im Leben zählt?
Was ich richtig, wirklich richtig schwierig finde, ist, um diese Frage begleitet, glaube ich, jede Mutter, die irgendwie über ihre Kinder nachdenkt, weil wir so viele Entscheidungen für unsere Kinder treffen müssen. Also in welchen Kindergarten gehen die und was kriegen die für Medizin und ne? Also
Enkel oder nicht.
All das, also es gibt ja wirklich ganz, und das ist ja auch nicht nur, weil wir alle bescheuert sind, sondern weil diese Entscheidungen ja auch was bedeuten. Aber bei einem Kind wie Lotta, genau, bei einem Kind wie Lotta zu entscheiden, ich mache jetzt diese Therapie oder ich mache sie nicht, stelle ich mir nochmal wirklich ein Stück schwieriger vor, weil was ist, wenn das jetzt die entscheidende Therapie gewesen wäre?
Ganz genau. Das ist unheimlich schwer. Ganz am Anfang habe ich auch wirklich gesucht und recherchiert, auch mit diesem Willen, das muss noch irgendwie gut werden. Und wenn ein Arzt sagt Input, 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 dann sagt man natürlich gut, packen Sie mir noch was mehr in meinen Rucksack. Sie als Mutter haben jetzt, man ist ja oft auch, also mein Mann macht ganz viel mit, aber ganz oft reden die Ärzte erstmal mit der Mutter und sagen, die Mutter muss fördern, die Mutter muss dieses und jenes. Und auch Physiotherapie heißt ja nicht, wir gehen einmal die Woche dahin, sondern das heißt, wir machen das täglich dreimal zu Hause alleine.
Genau.
So. Und die Entscheidung zu, das kommt auch im Buch vor, sich von einer Therapeutin zu verabschieden und zu sagen, das ist nichts für uns, das funktioniert nicht für uns, das funktioniert vielleicht für viele, aber für uns funktioniert es nicht. Und einfach das Selbstbewusstsein zu finden, zu sagen, wir gehen heute auf den Spielplatz und das ist vielleicht genauso wichtig. Wissen Sie, ich weiß ja nicht, wie lange meine Tochter lebt. So, das kann mir keiner sagen. Ne, die Chancen, dass sie länger lebt, werden immer besser, sagen wir es so. Aber auch wenn ich wüsste, sie wird 80, was will ich denn von ihr? Natürlich möchte ich, dass sie selbstbestimmt leben kann, dass sie sagen kann, was sie will, ob sie lieber Schokopudding will oder Vanillepudding. Da sind wir noch nicht. Ne? Wir sind bei so, das heißt Hunger. Oder Zunge rausstrecken. Aber vor allem möchte ich, dass sie ihr Leben auch genießt. Und dazu gehört eben auch, mal eine Pause machen und auch mal rausgehen und sinnlos sein und Langeweile haben und mal nicht gefördert werden.
Wann ist denn dieses Genug ist genug?
Ja,
ist das
schwer.
Ihr Gefühl? Oder
Ich versuche auf meine Kinder zu gucken, ganz ehrlich, weil ich habe das Gefühl, dass auch Kinder ohne Behinderung haben genau das Gleiche. Ne? Wann sage ich meinem 7-Jährigen, wäre mal Zeit für ein Instrument? Das kommt jetzt von allen Seiten auf uns zu. Mein Sohn hat noch keinen Instrumentenunterricht, aber der hat Schwimmen. Der hat Fußball, der hat Schule. Ich finde das so, ist das jetzt genug oder ist das nicht genug? Das sind so kleine Fragen, aber da steckt was Großes dahinter.
Genau, super die gleiche, also.
Ich glaube, man muss feinfühlig sein. Also ich glaube, die Kinder sagen es einem schon. Manche Kinder brauchen manchmal mehr und manchmal weniger. Das ist ja auch phasenabhängig. So bei meiner Tochter sage ich im Moment hat die Lust, im Moment will die lernen, im Moment will die Sachen erfahren. Da machen wir jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber es muss auch einfach mal sein, dass nichts passiert.
Wir hatten eben schon, haben Sie schon angefangen, so die Frage zu stellen, wie glücklich ist Lotta und wann ist das denn, was ist das mit dem Glück und dem erfüllten Leben? Einer meiner Lieblingssätze aus Ihrem Buch ist, die größte Überraschung aber war das, dass das Grübchen wichtiger ist als das Gehirn. Das ist ja eine Entdeckung, die man macht.
Ja, das ist ein anderes Tempo. Das ist eine andere Perspektive, man geht näher ran, man sieht nicht so sehr das Kind in seiner ganzen Entwicklung, sondern man sieht dieses Grübchen, man sieht nicht den Rollstuhl, man guckt in die Augen.
Aber das Grübchen steht ja weil wir gerade dabei sind, wenn es den Kindern gut geht.
Wenn sie lachen, klar.
Genau,
also,
sonst
was meine Tochter
ja
lachen kann, ist ein Riesengeschenk. Das ist, ich habe lange Zeit geglaubt, dass man vielleicht, wenn man so eine schwere Behinderung hat, auch nicht lachen kann. Aber meine Tochter hatte offensichtlich gar keinen Grund zu lachen und jetzt hat sie ihn. Und das ist ein Riesengeschenk. Heute Nacht sind wir aufgewacht, weil sie im Schlaf gelacht hat und hat alle geweckt. Und eine Riesenfreude, ja.
Wann kam denn diese Erkenntnis, das ist die größte Überraschung, also wann kam das denn, dass das Grübchen wichtiger ist als das Gehirn?
Mit 6 Monaten hat sie das erste Mal gelächelt.
In der Badewanne?
In der Badewanne. Alle meine Entchen, das singe ich jetzt nicht. Also ich habe alle meine Entchen gesungen, ich will jetzt nicht, dass die Hörer abschalten.
Ich habe es auch gar nicht gefragt.
Ja, gut. Und und dann hat sie das erste Mal die Mundwinkel nach oben gezogen. Und das ist erstaunlich, was für eine große Bewegung, so eine kleine muskuläre Bewegung, so ein Mundwinkel, der nach oben geht und das alles ändert sich. Das kommt was zurück. Na, man sieht, man kann das Kind glücklich machen. Und das ist unheimlich schön, wenn man das schafft. Weil das ist auch nicht selbstverständlich. Das weiß ich heute auch.
In dem Buch, das Sie geschrieben haben, Sandra Roth, gibt es auf Seite 41 eine Szene unter Müttern in der Klinik. 5 Schwangere, um genau zu sein. Sie sitzen im Frühstücksraum und es gibt eine Mutter, die versucht, ihr Neugeborenes zu beruhigen. Das klappt nicht, das schreit. Und dann sagt eine von ihnen, das ist ja schon mal ein Vorteil von Kindern auf der Intensivstation. Wir werden in Ruhe essen. Wer darüber lachen kann, gehört zu uns. Wer kann denn über so einen Spruch lachen?
Ja, das waren natürlich alle Schwangere mit Kindern, die irgendwie Risikokinder waren. Ne? Also, die was haben, sage ich jetzt mal. Ja, das war eine ganz enge Gemeinschaft dann direkt. Ne? Wir lagen da wochenlang zusammen, ja, und haben darauf gewartet, Kinder zu kriegen, bei denen wir nicht wussten, was draus wird und wie das so wird. Und da sind um sie rum natürlich die ganzen anderen Schwangeren mit ihren Neugeborenen und die nichts haben.
Das, außer, dass sie schreien.
Ja, sie schreien. Das hatten wir schon mal nicht. Aber das ist auch, man entdeckt da eine Gemeinschaft, die auch sehr, sehr schön sein kann. Also, was ich eben erzählt habe, dass da dieselben Mechanismen sind wie in jeder Krabbelgruppe, das ist klar. Aber man kann auch schnell feststellen, das kann auch schnell eine Verbundenheit entstehen, die sehr, sehr schön ist. Wenn man nämlich zusammen Angst um das Leben seines Kindes hat oder sich Sorgen macht um die Kinder, das kennen ja auch Mütter anderer Kinder, die nichts haben, kann das auch sehr, sehr verbindend sein.
Trotzdem, wer kommt denn in diesen Club? Also ich meine, man kann sich verbinden, ohne dass man so einen schwarzen Gag zum Frühstück macht.
Ja, das stimmt. Das stimmt, klar. Naja gut, das sind natürlich die Leute, die nicht gleich die Betroffenheitsmine aufsetzen, wenn man erzählt, was man hat. Die nicht so aussehen, als wollten sie kondolieren. Obwohl es ja gar kein Begräbnis ist, sondern eine Geburt.
Muss man denn Insider sein, um mitzulachen?
Nö, also ehrlich gesagt, also das ist natürlich leichter. Ehrlich gesagt, die derbsten Witze erzählen ja nicht Mütter behinderter Kinder, sondern die Behinderten selber. Ja. Das macht auch unheimlich Spaß. Das kann sehr befreiend sein, dass man da plötzlich über Sachen lachen darf, wo ich früher gedacht hätte, das darf man ja wohl nicht. Aber andererseits, nö. Also bei den Lesungen zum Beispiel, die ich mache, kommen ja auch ganz viele Leute, die keine behinderten Kinder haben und die lachen irgendwann dann auch mit. Und das ist sehr,
aber
sehr,
die trauen sich zu lachen, weil sie den Witz erzählen.
Ja.
Aber wenn den jetzt jemand anders erzählen würde, war er denn?
Ja, ja. Klar. Nee, darf keiner außer mir. Nee, das wäre ja jetzt auch unfair. Da ist es schwierig, zum Beispiel das Wort behindert. Ne? Für mich ist das jetzt okay, ich sage das Wort. Für meinen Sohn, ich versuche da wie mein Sohn zu reden, der sagt blond, klein, behindert. Da macht da keine Unterschiede. Aber wenn jetzt jemand anders das sagt, oder Spasti zum Beispiel. Das ist ja ganz, ganz schwer. Das nehme ich natürlich schneller von jemandem an, der auch so ein Kind hat. Eins von jemandem, der nicht so ein Kind hat. Und das Wichtige aber eigentlich, das, was mir wichtig ist, ist die Einstellung, mit der wir die Worte gebrauchen. Also das Wichtige ist nicht das Wort an sich, sondern der Geist, mit dem wir es sagen. Man kann das Wort behindert eben wie blond sagen und man kann es aber auch besonders nennen. Und besonders kann alles heißen. Ich hatte schon sehr lustige Unterhaltungen, wo ich dann am Ende dachte, das Kind ist behindert, von dem die Mutter da erzählt. Das Kind war aber einfach nur besonders. Und sie meint einfach begabt oder was auch immer. Und ich dachte, schwer mehrfach. Man kann da wunderbar aneinander vorbeigehen.
Wir schwer halt, mehrfach begabt.
Das gibt's auch. Man kann jedes Wort zu einem Stigma machen. Wir können das Wort besonders zu einem Stigma machen. Wir können das Wort Förderkind oder I-Kind oder was auch immer zu einem Stigma machen.
Aber das passiert, wenn wir die Worte einfach austauschen und nicht, wenn sich mit einem neuen Wort nicht eine neue Haltung transportiert.
Ja, und ich glaube nicht so einfach dran, dass wenn wir die Wörter austauschen, dass sofort eine neue Haltung sich einstellt. Das wäre schön, wenn das so wäre, aber es ist, glaube ich, nicht so. Für mich ist es wichtiger, dass die Menschen mein Kind kennenlernen. Und dann ist es mir, ne, und dass das Kind sehen und nicht die Behinderung. Weil das ist aus meiner Sicht nicht das hervorstechende Merkmal.
Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Humor. Mhm. Das hatten wir ja dann auch schon. Im Fragebogen habe ich Sie gefragt, was wäre denn, wenn Ihr Leben eine Sitcom wäre? Und Sie haben gesagt, na, dann gäbe es Beifall vom Band. Und ich höre den ja auch manchmal, aber ich bin die Einzige, die ihn hört. Das hört man, das liest man, das spürt man, dass Sie einfach humorvoll mit Ihrem Leben umgehen. Ich glaube, das ist immer einfach leichter, mit Humor zu leben.
Humor ist ja auch ein Instrument, mich natürlich ein bisschen zu distanzieren.
Genau.
Das ist ja klar. Also man kann den Humor ja auch einsetzen, um es Leuchten leichter zu machen. Dann ist schon mal eine angenehme Atmosphäre und man muss nicht so, ne, das ist, ich finde es schon mal besser, wenn die Leute lachen, als wenn sie betroffen ausschauen. Das macht es auch mir leichter, mich ein bisschen davon, wenn es mir mal schlecht geht, mich ein bisschen davon zu distanzieren und Das ist auch ein Instrument, das man einsetzen kann, klar. Aber es ist auch eine Lebenshaltung. Und die Frage ist ja, will ich denn das sehen, was mich glücklich macht, oder will ich das sehen, was mich unglücklich macht? Natürlich gibt es in meinem Leben auch ganz viele harte Dinge. Es ist ja auch eine Frage, wo schaue ich drauf, wo ziehe ich Kraft raus? Will ich Kraft rausziehen oder will ich es lieber nicht?
Das ist, finde ich, auch ein Angebot an die anderen zu sagen, man kann es auch so angucken.
Man kann auch zusammen mit mir machen. Und genau. Am besten natürlich zusammen mit Lotta. Also Lotta hat auch ziemlich derben Sinn für Humor. Am lautesten lacht sie, wenn ihr Bruder so richtig Ärger kriegt. Also wenn der richtig mal was angestellt hat und dann auch mal ein paar Takte gesagt kriegt, dass das nicht so geht, da lacht die wieder. Die ist ziemlich schadenfroh.
Gehen denn auf dieses Angebot, guckt mit mir zusammen auf Lotta, auf mein tolles Kind.
Mhm. Und auf Ben natürlich auch.
Und lacht auch mal mit mir. Mhm. Ne, so. Mhm. Gehen die Menschen darauf ein?
Ja. Doch. Also ich stelle fest, dass das so viel einfach leichter ist, wenn wir zusammen drüber lachen. Auch das Leben ist ja schon ziemlich seltsam. Also ich meine, wir haben alle irgendwo unsere dunklen Seiten oder das, wo wir nicht genügen oder das, wo wir irgendeinem Ideal, was wir mal im Kopf hatten, nicht genügen. Lotta ist jetzt nicht das Kind, das ich mir ausgemalt habe, als ich
in New York auf der Parkbank saß.
Nein, das nicht. Aber sie ist in vielen Punkten einfach so viel wunderbarer und sie ist meins.
Hm. Wenn wir beim Träumen sind, Lotta ist ihrs, es ist nicht so, wie sie es ausgemalt haben, dann gibt es es gab den Traum von Familie, es gab den Traum vom Schreiben.
Mhm.
Was soll denn noch passieren? Noch ein Astrid Lindgren-Buch von Sandra Roth?
Oh Gott, nee. Also ehrlich gesagt würde ich jetzt im Moment gerne die Zeit anhalten, weil es jetzt gerade so schön ist. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr, im Moment ist es alles gut. Meinen Kindern geht's gut, meiner Familie geht's gut. Ich kann diese Lesungen machen, ist alles wunderbar. Ich möchte gerne noch mehr schreiben. Astrid Lindgren, weiß ich nicht. Schon auch gern für Erwachsene. Astrid Lindgren schreibt ja auch für Erwachsene, aber vielleicht... Ach, mal schauen, ich bleib spannend. Mal sehen.
Dann wünsche ich mir, dass ich zu lesen bekomme, was Sie demnächst schreiben.
Vielen Dank für die Einladung hier.
Sehr gerne. Schön, dass Sie gekommen sind. Danke Ihnen fürs Zuhören. Und ich hoffe, Sie konnten heute ein bisschen lachen. Mein Mikrofon war Angela Krumpen. Tschüss.